Radio Dreieckland, Punkt 12. Gestern war der letzte Verhandlungstag mit den Plädoyers im Prozess gegen den Nazi-Stich aus der Ortenau, der am 1. Oktober in eine Gruppe von Antifaschistinnen reingefahren ist, einen schwer verletzt hat. Gestern also die Plädoyers. Am Telefon begrüße ich jetzt den Rechtsanwalt der Nebenklage, Jens Jansen. Hallo Jens Jansen.
Ja, hallo.
Gestern hat auch der Pflichtverteidiger von Herrn Stech seinen Job erfüllt und versucht, Zweifel zu schüren über das tatsächliche Geschehen, dass es nämlich objektive Feststellung gar nicht gäbe. Herr Köpke war vor der Schwierigkeit, dass sein Mandant sowohl auf dem polizeilichen Notruf geredet hat, als auch in einer Vernehmung zusammen mit seiner Anwältin Nicole Schneider schon Aussagen gemacht hat. Sind die Zweifel, die da Herr Köpke versucht hat zu legen in Bezug auf die Situation, der sich der Florian Stech gegenüber sah, berechtigt aus der Sicht der Nebenklage?
Entschuldigung, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Ich weiß nicht, kann auch nicht prognostizieren, wie ein Gericht entscheidet. Mich hat das inhaltlich offen gestanden nicht sehr überzeugt.
Inhaltlich nicht sehr überzeugt. Gleichwohl hat er ja nun bestimmte Tatsachen in Zweifel gezogen. Er konnte nicht in Zweifel setzen, dass Herr Stech an der südwestlichen Ausfahrt gestanden ist. Auch, dass er links umgebogen ist, um dann mit Vollgas in die Gruppe reinzufahren. Hat aber die Behauptung zum Beispiel aufgestellt, die Gruppe hätte ja auch 4 Sekunden Zeit gehabt, um beiseite zu spritzen, als das vollgasfahrende Auto im ersten Gang auf sie zukam.
Naja, das ist einfach sachlich falsch und da wird man hoffen, dass ein Gericht sich einfach den klaren, sich der klaren Angaben des Verkehrssachverständigen vergegenwärtigt und die sind ganz eindeutig. 4 Sekunden sind 4 Sekunden ab losfahren. Das heißt, der Angeklagte muss die Gruppe vorher gesehen haben, denn dann entschließt er sich erst loszufahren. Dann fährt er ein Stück bis oben zur Einfahrt. Die müssen gedacht haben, der macht das, was jeder normale Mensch tut, nämlich biegt nach rechts ab. Und dass er dann nach links abgebogen ist, da waren dann im Höchstfall noch 1-2 Sekunden Zeit. Und das ist die Zeit, die ein Mensch braucht, sogenannte Schrecksekunde, um sich erstmal zu orientieren. Die einen haben es geschafft, sonst wären sie schwer verletzt oder tot gewesen. Einer hat es eben nicht geschafft. Aber das ist einfach so, dass da die Beweisaufnahme schlichtweg aus meiner Sicht falsch, also was anderes ergeben hat und einfach die behaupteten Feststellungen von der Verteidigung, behaupteten Feststellungen schlichtweg unzutreffend sind.
Das ist die Frage des Zweifels an den tatsächlichen Feststellungen. Auf der anderen Seite gehen ja
wohl... Das ist doch gar nicht zweifelhaft. Das ist doch überhaupt nicht zweifelhaft.
Nee, ich meine jetzt, die er versucht hat zu streuen.
Ja, gut, das ist ja legitim, das kann man ja tun.
Auf der anderen Seite hat ja Herr Köpke eine Notwehrtheorie vertreten. Man muss dazu wissen, dass eigentlich alle Verfahrensbeteiligten trotz einer Entfernung zwischen den beiden streitenden Parteien von 30 Metern davon ausgegangen sind, dass eine gegenwärtige Gefahrenlage für die freie Willensentwicklung wahrscheinlich von Herrn Stech bestanden hat. Die Notwehrtheorie besagt so ungefähr, der Herr Stech hat nur ein Mittel in der Hand gehabt, das war sein Auto. Und wenn er einen Verteidigungswillen hat, um eine gefährliche Lage für sich abzuwehren, dann könne er auch losbrausen. Das Einzige, was man ihm zurechnen könne, wäre, dass er dann eine Gefahrenlage für die Betroffenen dann geschaffen hat. Eine Kommentierung oder eine Sichtweise auf diese Notwehrtheorie? Werden wir in Zukunft damit rechnen können, dass Strafverteidiger viele solche Attentate haben, verteidigen können?
Wenn sich diese Auffassung durchsetzen würde, es gibt in der Tat in der Rechtsprechung Tendenzen, die immer so unter dem Stichwort laufen, dass Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen und alles Mögliche. Also wenn sich diese Auffassung durchsetzen würde, die wäre geradezu abenteuerlich, dann hätte man in der Tat künftig zu erwarten, dass man ungestraft in eine Menschenmenge reinfahren kann, weil man sagen kann, die wollen einem was Böses. Also das wäre ein etwas abenteuerliches Konstrukt und das ist auch die Verkennung dessen, was man im Rahmen einer Notwehr machen kann. Das gibt zwei Fragen. Die erste Frage ist, lag eine Notwehrlage vor? Davon wird das Gericht ausgehen. Davon geht auch die Staatsanwaltschaft aus. Das ist juristisch als gegenwärtiger rechtswidriger Angriff nachvollziehbar. Die zweite Frage ist, dann handelte jemand überhaupt mit Verteidigungswillen? Das ist ein bisschen skurril, den Verteidigungswillen bei jemandem anzunehmen, der gerade ein paar Tage vorher gesagt hat, dass er sich sehr freut, wenn eine derartige Lage eintritt. Und kann man sich dann noch berufen auf einen Notwehrexzess? Und dafür langt der normale Schrecken schlichtweg nicht aus. Hm. Das sind so die Positionen.
War ja auch ein bisschen arg widersprüchlich, auf der einen Seite abzustellen auf den Panikfluchtwillen des Angeklagten und auf der anderen Seite dann diese Theorie vorzubringen. War mein Eindruck jetzt an der Geschichte. Kommen wir nochmal zu dem Staatsanwalt. Der Staatsanwalt hat aus seiner Sicht den versuchten Totschlag auch nach der Hauptverhandlung aufrechterhalten. Er hat einen Strafantrag gestellt, ich glaube von 3 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe. Das scheint so üblich zu sein, oder? Wie ist das aus der Sicht jetzt der Nebenklage zu bewerten?
Naja, jetzt muss man sagen, auch Nebenkläger sind gespalten und dürfen es auch sein. Ich bin ja nur nicht von Beruf Nebenkläger, sondern ich bin von Beruf Strafverteidiger. Und die sozusagen normale Perspektive ist die, dass man sagt, es geht einem darum, den staatlichen Strafanspruch zurückzudrängen. Das ist klar. Von daher fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, das finde ich jetzt aber ganz unglaublich, dass so eine milde Strafe beantragt worden ist. Das ist einfach eine Rolle, die die Nebenklage, wie ich meine, nicht einzunehmen hat. Es gibt Kollegen, die das tun, ich tue das nicht. Aber man kann ganz nüchtern vergleichen, was kommt denn in sonstigen Verfahren raus. Und da würde man sagen, dass ein Angeklagter mit einer derartigen Verurteilung zu 3 Jahren angesichts der Gefährdung mehrerer Menschenleben, angesichts schwerer Verletzungen, auch bei einer unterstellten Notwehrlage, wo dann die Grenzen eben überschritten worden sind, ziemlich gut fährt. Aber das ist eine gerichtliche Entscheidung. Da hat man sich, glaube ich, auch als Nebenkläger ein bisschen zurückzuhalten.
Jetzt wird morgen das Gericht sich beraten, am Donnerstag das Urteil verkünden. Nach der Verfahrenslage und den Erfordernissen, ihr habt in der letzten Verhandlungsrunde nochmal verschiedene Hilfsanträge gestellt. Euer Antrag auf gegebenenfalls Erörterung der Frage, ob nicht ein versuchter Mord in Frage kommt, ist ja bis heute nicht entschieden. Seht ihr da Revisionsgründe oder abzeichnende Revisionsgründe?
Ja, das muss man. Da will ich jetzt einfach mal ein bisschen zurückhaltend sein, weil ich sage, die Möglichkeiten, also die zunächst mal sind die Möglichkeiten das ist ein hochkompliziertes Metier, die Möglichkeiten einer Nebenklage ein Urteil mit Revision anzugreifen, sind etwas eingeschränkt. Die zweite Frage ist aber, bevor man etwas tut oder nicht tut, muss man sich erstmal anhören, wo man steht, wo ein Gericht steht und ob man überzeugt ist oder nicht überzeugt ist. Mhm. Ich würde also nicht von vornherein wüste Drohungen jetzt in den Raum stellen zu sagen, das und das mache ich auf jeden Fall, sondern an dem Punkt sind wir natürlich ein Stück weit auch Juristen und müssen juristisch handeln und uns einfach anschauen, was ist drin und was ist nicht drin.
Aber es ist schon auffällig, aber das hatten wir ja schon mal gehabt, dass die freie Beweiswürdigung gegebenenfalls auch diesen Facebook-Diskurs mit einbeziehen kann in die Urteilsfindung.
Ich finde, das muss sie, muss das einbeziehen. Mhm. Also das ist ein ganz entscheidender Baustein, wenn jemand derartige Ankündigungen macht und sich explizit mit sowas auseinandersetzt.
Okay, das sagt Jens Jansen. Er ist zusammen mit Angela von Maniak und Andrea Scharfenberg, war das richtig, Vertreter der Nebenklage, die Antifaschistinnen, die in diesem Prozess Selbstgeschädigte gewesen sind und die in einem Fall sehr schwer verletzt wurden und bis heute noch darunter zu leiden haben. Ich bedanke mich für das Gespräch, Jens Jansen.
Ja, schönen Mittag,
Schönen Mittag.
Bis dann, tschüss.